Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 7, sind die ersten drei Gebote. Zweite Mose 20, Verse 1 bis 7. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Bis dahin der Predigttext. Ja, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Wenn es um dein Verhalten geht, um deine Moral, welche Vorgaben, welche Gebote, welche Verbote gelten da für dich als Christ? Wie können wir Gottes Offenbarung in der Bibel für diesen Bereich sinnvoll zusammenfassen und auf uns anwenden? Und ein hilfreicher Zugang ist der, dass man seinen Ausgangspunkt bei den 10 Geboten nimmt. Hier fasst Gott selbst das zusammen, was er von seinem Volk will. Was Gott zum Thema der christlichen Moral und Ethik sagt, muss dann mit dem in Verbindung gebracht werden, was er in und durch Jesus Christus offenbart hat. Das Thema der Predigt habe ich so formuliert: Gott will dein größter Schatz sein. Das ist das Thema der ersten drei Gebote. Gott will dein größter Schatz sein. Vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, das merkt er, aber ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Ich bin auf einem Ohr halb taub, aber ich rede ja. Ja, Gott ist einzigartig. Es gibt ihn nur einmal, er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er braucht nichts und niemand, um glücklich zu sein, sondern er ist in sich selbst ein dreieiniger Gott, ein Quell der Liebe zu all seinen Geschöpfen. In den ersten drei Geboten bezeugt Gott, dass er, der uns nicht braucht, unser Gott sein will. Er gibt uns klare Gebote und Verbote, die darauf zielen, dass wir mit unserem bösen Herzen nicht in die Irre gehen. Dankeschön. Als Überschrift zu den 10 Geboten steht: Und Gott sprach diese Worte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Gott die 10 Gebote irgendwann in der Geschichte gegeben hat. Sie kommen nicht zufällig genau an dieser Stelle in der Erzählung vom zweiten Buch Mose. Es macht Sinn, daher den Zusammenhang zu betrachten, in dem die Gebote gegeben werden. Es wird hier die Erzählung fortgesetzt aus Kapitel 19. Darüber habe ich, glaube ich, das letzte Mal hier gepredigt. 2. Mose 19. Was wird da beschrieben? Da unterbreitet Gott den Israeliten sein Bundesangebot. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. 2. Mose 19, 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Das ist hier das Bundesangebot. Also Gott zwingt die Israeliten nicht in einen Bund mit sich. Er hat sie aus Ägypten befreit und hat ihnen gezeigt, er ist allmächtig und gnädig. Und dass es eigentlich ein Vorrecht ist, diesen einen wahren Gott zu kennen und in inniger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und genau das ist das Angebot, das Bundesangebot, das Gott den Israeliten hier macht. Ich will euer Gott sein. Aber es gibt eine Bedingung. Ihr müsst anerkennen, dass ich der eine wahre Gott bin. Und wenn ihr bereit seid, in diesen Bund einzusteigen, dann werde ich euch weitere Offenbarungen in diesem Bund geben. Und Mose gibt dieses Bundesangebot dann weiter an das Volk Israel. Und die Israeliten antworten einmütig, ja, wir wollen in diesen Bund Gottes einsteigen. Und dann befiehlt Gott den Israeliten, sich 3 Tage zu heiligen und so auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Und dann am 3. Tag kommt Gott auf den Berg Sinai hinab. Er ruft Mose zu sich herauf auf den Gipfel und befiehlt ihm, dem Volk nochmals einzuschärfen, dass sie den abgegrenzten Bereich des Berges ja nicht betreten. Und dann geht Mose vom Berg herunter, richtet dem Volk Gottes seine Warnung aus und dann wohl an dem gleichen Tag offenbart Gott dem Volk Israel diejenigen Bestimmungen, die die Grundlage des dann noch zu schließenden Bundes bilden werden. Diese Worte hier in 2. Mose 20 bilden so etwas wie das Grundgesetz in dem Bund, den Gott mit Israel schließt. Gibt es ja auch im deutschen Gesetz. Wir haben sowas wie ein Grundgesetz, wo eben möglichst kurz alle wesentlichen Dinge zusammengefasst werden. Ähnlich ist es hier im Bund, den Gott mit Israel schließt. Zu Beginn das Grundgesetz. Von den 10 Geboten ist hier nicht die Rede. Später in Kapitel 34 werden sie dann als die 10 Worte bezeichnet. 2. Mose 34, Vers 28. Und mehrere Dinge weisen auf die besondere Bedeutung dieser Gebote hin. Die erste Beobachtung, die Rede ist von Worten, nicht von Gesetzen, Geboten oder Bestimmungen. Es wird zweitens jeder einzelne Israelit angesprochen in der 2. Person Singular. Du sollst. Meistens ist in den übrigen Bestimmungen in der 3. Person von den Israeliten die Rede. Er, sie, wenn jemand dies und das tut, dann gilt Folgendes. 4. Beobachtung, die Besonderheit der 10 Gebote zum Ausdruck bringen. Sie sind kurz und knapp formuliert. Ohne Abwägung verschiedener Fälle. Und ohne Benennung des Strafmaßes. Sie sind allgemeine Prinzipien, die ziemlich unabhängig von irgendwelchen Umständen gelten. In ihnen wird formuliert, was auf keinen Fall sein darf, beziehungsweise was auf jeden Fall getan werden soll. Dann noch eine Beobachtung. Während Gott seine Gebote und Bestimmungen dem Volk Israel üblicherweise durch Mose gibt, spricht Gott hier direkt zum Volk Israel. Und Mose ist auch nicht auf dem Berg, er ist unten beim Volk. Noch eine Beobachtung. Gott selber meißelt die 10 Gebote auf Steintafeln. Und die 7. Beobachtung, die Bedeutung der 10 Gebote hervorhebt, sie werden an anderen Stellen des Gesetzes aufgegriffen und in ihrer Bedeutung ausgeführt. Ja, nicht umsonst. Ich habe nicht viel gelernt in meinem Konfirmationsunterricht, schon lange her, in der Landeskirche. Die 10 Gebote gehörten dazu. Die mussten wir auswendig lernen. In den 10 Geboten geht es nicht darum, dass sich die Israeliten Gottes Gnade verdienen. Also, tu das, dann werde ich dir gnädig sein. Ist nicht der Fall. Das wird schon in so einer Art Präambel, in diesem Vorwort zum Ausdruck gebracht, Vers 2. Ich bin der Herr, und hier steht dann der Eigenname Gottes, Yahweh. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt, aus lauter Gnade. Es ist bemerkenswert, dass Gott sich hier an jeden einzelnen Israeliten wendet. Ich habe dich aus Ägypten befreit. Ja, Gott ist der Gott von ganz Israel, aber er will der Gott jedes einzelnen Israeliten sein. Gott will, dass jeder Angehörige seines Volkes in einer persönlichen Beziehung mit ihm lebt. Jeder ist persönlich dazu aufgerufen, Gott in seinen Zusagen zu vertrauen. Der Name, mit dem Gott sich den Israeliten in diesem zu schließenden Bund vorstellt, ist Jahwe. Also man kann sagen, die Bedeutung dieses Namens wird vor allen Dingen in diesem Bund mit Israel offenbart. Das ist wahrscheinlich Hintergrund für so eine Aussage wie in 2. Mose 6, wo Gott sagt, mit diesem Namen habe ich mich vorher nicht kundgegeben. Damit ist an der Stelle nicht gemeint, dass Leute wie Abraham und Jakob und Isaak diesen Namen Jahwe nicht kannten. Doch, sie kannten ihn. Aber die Bedeutung dieses Namens, das kündigt Gott an, die wird jetzt hier in dem Bund vom Sinai in überragender Weise offenbart werden. Der Name bedeutet so viel wie ich bin, der ich bin. Es ist ein Hinweis auf Gottes Unabhängigkeit und Gottes Gnade. Gottes Unabhängigkeit, man kann ihn nicht manipulieren. Gott ist gnädig, wem er gnädig sein will. Man kann sich seine Gnade nicht erkaufen. Aber Gott ist gerne barmherzig. So, der erste Predigtpunkt. Was Gott im ersten Gebot von dir will, lässt sich in etwa so ausdrücken: Gott will, dass du um ihn als dein höchstes Gut kreist. Gott will, dass du um ihn als dein höchstes Gut kreist. Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder gemeint ist hier, du sollst keine anderen Götter in meiner Gegenwart haben. Im Hebräischen wird hier eine Form der Verneinung gebraucht, die auf ein dauerhaftes Verbot hindeutet. Du sollst niemals, unter keinen Umständen, andere Götter in meiner Gegenwart haben. Wenn an anderen Stellen des Alten Testamentes Verbote des Götzendienstes ausgesprochen werden, dann werden oft gewöhnlich genauere Angaben gemacht. Zum Beispiel, diese Israeliten sollen keine anderen Götter anbeten. Sie sollen nicht hinter ihnen herlaufen. Sie sollen sie nicht fürchten. Sie sollen sich ihnen nicht zuwenden. Sie sollen ihren Namen nicht verwenden, nicht vor ihnen niederfallen. Und andere Beschreibungen der Verehrung gibt's noch mehr. Hier im ersten Gebot wird die wohl allgemeinste Formulierung gewählt, die das alles beinhaltet. Du sollst keine anderen Götter haben. Gemeint ist im ersten Gebot, dass kein Israelit jemanden anders als allein Jahwe als Gott ansehen soll. Er soll keinem Götzen sein Leben anvertrauen oder ihm dienen oder Freude an ihm haben oder ihn anbeten, ihn lieben, ihn fürchten. Das alles gebührt allein Jahwe als dem wahren Gott. Die damals verbreitete Weltanschauung bei den Völkern und man muss wohl auch leider sagen, bei dem Großteil des Volkes Israel war die Vielgötterei. Das war die gewöhnlichste Weltanschauung. Aber man kannte durchaus Unterscheidungen. Ich sag mal so, das ist ähnlich, ich mach mal den Vergleich mit so einer Bundesliga-Tabelle. 18 Clubs sind da aufgeführt. Und gewöhnlich steht Bayern München auf Platz 1 am Ende der Saison. Und so nach damaligem Verhältnis, wenn ihr das anwendet, bei der Verehrung der Götter, da hatte man auch so eine Art Tabelle. Jetzt sind die da nicht gegeneinander angetreten, aber auch, man hatte gewöhnlich einen Gott, der auf Platz 1 stand. So ein Ehel oder so. Ne? Aber man war selbstverständlich davon überzeugt, es gibt auch die anderen Götter. Die tauchen in der Tabelle auch auf. Und die haben auch ihre bestimmten Zuständigkeitsbereiche. Man wusste, man glaubte, wenn es um Fruchtbarkeit geht, ne, dann wendet man sich insbesondere an den Gott Baal. Und für andere Bereiche gab es andere Götter, fürs Wetter, für den Krieg. Sonne, Mond, die Gestirne wurden als Götter verehrt. Dieses erste Gebot ist darum erstaunlich, weil es den Ein-Gott-Glauben einfordert, den sogenannten Monotheismus. Ein Stück weit redet Gott hier auch aus der Sicht der Israeliten, die kennen den Götzendienst und sind auch selbst dazu geneigt, Götzendienst zu tun. Ein Stück weit glauben sie, dass es neben Gott noch andere Götter gibt. Also Gott sieht hier bei den Israeliten die Versuchung, ihren Gott Jahwe auf Platz 1 in der Tabelle zu setzen, aber wie selbstverständlich davon auszugehen, dass es in der Tabelle eben noch diese anderen Götter gibt. Gott bestätigt scheinbar im ersten Gebot die Existenz dieser Götter, verbietet ihnen aber, ihnen zu folgen. Man muss dann im Alten Testament ein bisschen weiterlesen, wo Gott dann zum Beispiel beim Propheten Jesaja sehr deutlich macht, es gibt diese verehrten Götter gar nicht. Die Götter, die sich Menschen selber ausgedacht haben, die gibt es so nicht. Jesaja 44, so spricht der Herr, der König Israels und sein Befreier, Jahwe der himmlischen Herrscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Paulus greift das auf im ersten Gründerbrief, wenn er sagt, ja, es werden bei den Menschen, bei den Völkern Götter verehrt, die gibt es aber gar nicht. Aber es gibt unsichtbare böse Mächte, die dahinter stehen, die Menschen dazu verführen, solches zu glauben. Ja, Gott legt im ersten Gebot keine falsche Bescheidenheit an den Tag. Das müsst ihr im Blick auf Gott immer vor Augen haben, auch im Blick auf Christus. Christus ist sanftmütig und demütig, aber er ist nicht bescheiden. Er leugnet nie seine göttliche Würde. Also Gott ist mit sich vollkommen im Reinen, wenn er sagt, ich bin der einzige Gott, den es gibt. Und die größte Sünde, die ihr Menschen begehen könnt, ist die, dass ihr neben mir andere Götter habt. Jeder andere, der so auftaucht, ne, will mir sagen, der ist größenwahnsinnig, mit Recht. Alleine Gott kann dieses Gebot erlassen. Gott selber weiß am besten, dass nur er alleine Gott ist. Die Quelle alles wahren Lebens. Gott gebietet im ersten Gebot nicht nur, dass man ihn als Gott anbetet oder ihn als höchsten Gott anbetet, sondern er befiehlt, dass wir ihn allein als unseren Gott haben sollen. Gott will, dass du um ihn als dein höchstes Gut kreist. Vielleicht gehen wir hier schon mal nochmal ins Neue Testament. Jesus spricht in den Evangelien so wie Gott hier im ersten Gebot. Es gibt so eine Stelle in Lukas 14, da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus redet hier wie Gott. Jesus sagt hier, ich bin das höchste Gut. Und wer das nicht anerkennen will, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, Verse 26 und 27. An das erste Gebot schließt sich jetzt im Dekalog ziemlich logisch das zweite an, mit dem Verbot von Götzendienst. Darum geht es im zweiten Punkt. Gott will, dass du keine Götzen verehrst, auch Gott selbst nicht als solchen. Vers 4 nochmal. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Oder eine etwas freiere Übersetzung, du sollst dir keine Statue eines Götzen anfertigen. Kein Objekt in der Welt darf dir dafür als Vorlage dienen. Kein Objekt am Himmel oben, keines unten auf der Erde, keines in den Wassern unter der Erde. In den Völkern, die damals rings um die Israeliten her lebten, war es üblich, Statuen von verehrten Göttern herzustellen. Diese wurden aus Holz oder Stein gefertigt, manchmal dann noch mit einem Edelmetall überzogen. Für uns ist diese religiöse Praxis nicht vertraut, daher macht es Sinn, darauf ein bisschen einzugehen. Also die Statue eines Götzen wurde gewöhnlich als mehr angesehen als ein bloßes Symbol oder Bild, das den verehrten Götzen nur darstellt, sondern man war davon überzeugt, wo dieses Bildnis steht, da ist der Gott, der darin dargestellt wird, in besonderer Weise gegenwärtig. Manche Christen denken bis heute so über bestimmte Symbole oder Räume, ne, die sie betreten, dass Gott da in besonderer Weise gegenwärtig sei. Ich will nicht sagen, dass das Götzendienst ist. So. Ich will nur deutlich machen, es gibt hier Verbindungen, ne, also auch im Götzendienst denkt der Mensch so. Es gibt bestimmte Orte, bestimmte Rituale, bestimmte Objekte, mit denen ich in besonderer Weise mit diesem verehrten Gott, mit diesem Götzen in Verbindung komme. Gott verbietet den Israeliten, solch Götzendienst zu treiben und die dafür üblicherweise verwendeten Statuen anzufertigen. In dem Verbot ist auch eingeschlossen, dass man ja nicht für ihn, für Gott, irgendeine Statue errichten möge. Das passiert dann bei der Anfertigung des goldenen Kalbes. Das wird ein paar Kapitel später berichtet. Die Israeliten sind davon überzeugt, das ist jetzt unsere Statue, mit der wir unseren Gott Yahweh verehren. Auch das verbietet Gott hier im zweiten Gebot ausdrücklich. Mit anderen Worten, Gott verlangt von den Israeliten, dass sie auf seine Offenbarung achten sollen. Also Gott weiß, ich muss mich bestimmter geschöpflicher Mittel bedienen, damit mein Volk mich erkennen kann. Ne? Gott ist im Himmel, er ist unendlich und wenn er sich offenbaren will, dann muss er bestimmte geschöpfliche Mittel wählen. Und das Hauptmittel ist Sprache. Gott redet zu seinem Volk, zum Beispiel in den 10 Geboten. Und jetzt hier, was die Offenbarung am Berg Sinai anbetrifft, da gibt es bestimmte sichtbare Zeichen. Es gibt die Herrlichkeitswolke, mit der Gott auf diesen Berg Sinai herabkommt. Aber die Israeliten sollen begreifen, diese Herrlichkeitswolke, die verhüllt Gottes Herrlichkeit auch. Sie sollen begreifen, Gott ist so herrlich, dass man ihm nicht direkt begegnen kann. Und dann noch später wird Gott bestimmte Mittel wählen. Er wird den Israeliten sagen, so, ich will mitten unter euch wohnen, aber das geht nicht einfach so. Ihr sollt mir ein heiliges Zelt bauen. Da will ich in besonderer Weise gegenwärtig sein. Ihr sollt mir eine Bundeslade bauen, so sinnbildlich als Fußschemel. Und darüber throne ich dann mit meiner Herrlichkeit. Aber die Israeliten sollen nicht auf den Gedanken kommen, sich eigene geschöpfliche Mittel zu wählen, wie es damals üblich war, um Gott zu verehren. Und Gott sagt, auf keinen Fall will ich solche Statuen in meiner Verehrung haben. Dann könntet ihr nämlich auf den Gedanken verfallen, dass ich eigentlich auch nur sowas wie ein manipulierbarer Gott wäre, so ein Götze. Zwar auf Platz 1 wie Bayern München, aber eben doch vergleichbar mit allen anderen, die nachfolgen in der Liste. Und da macht Gott deutlich, nein, ich alleine bin Gott. Ihr könnt mich nur begreifen, wenn ihr darauf achtet, auf die Mittel zugreift, die ich selber gewählt habe. Ja, in Vers 5 spricht Gott von seinem Eifer, der ihn im Blick auf sein Volk erfüllt. Gott liebt sein Volk. Die Beziehung zu ihm hat für ihn große Bedeutung. Und in diesem Zusammenhang schildert Gott, was ihn sein Eifer im Blick auf Israel wird tun lassen. Bei denen, die mich hassen, ziehe ich für die Schuld der Väter die Nachkommen zur Rechenschaft an der dritten und vierten Generation. Manche Ausleger verstehen diese Aussage dahingehend, dass Gott die Sünden vorhergehender Generationen auch noch an nachfolgenden Generationen bestraft, selbst wenn die nicht mehr dieser Sünde ihrer Großvätergeneration verhaftet sind. Also was jetzt zum Beispiel in manchen christlichen Kreisen hier und da aufgebracht wird, ist, dass wir jetzt als jetzige Generation, also es gibt eine Generation unserer Vorväter, die war hauptschuldig am Holocaust. Und jetzt, 3 oder 4 Generationen später, lässt Gott die Strafe nochmal über uns kommen, in besonderer Weise. Und das wird dann manchmal auch verbunden mit dem Aufruf, wir sind jetzt nochmal besonders dazu aufgerufen, umzukehren von der Sünde unserer Großväter oder Urgroßvätergeneration von damals. Das ist nicht das, was hier die Aussage ist in diesen Versen. Hier soll wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott, auch wenn Sünde seinen Zorn erregt, ziemlich viel Geduld hat mit Sündern, bevor er Familien, Sitten oder sogar Völker für ihre Sünden zugrunde gehen lässt, wartet er mehrere Generationen ab. Also, und hier ist von 3 bis 4 Generationen die Rede. Wenn aber der Götzendienst über die 2., 3. und 4. Generation hinweg getrieben wird, dann droht Gott mit endgültigen Strafen. Das ist hier wahrscheinlich die Bedeutung. Gott gibt viel Raum zur Umkehr, aber irgendwann ist seine Geduld zu Ende und die 4. oder 3. Generation nach ihnen, wenn sie weiter in den Sünden der Väter beharren, die wird dann Gottes Strafe erfahren. In welcher Weise das geschieht, wird hier nicht gesagt. Ja, nehmt euch, und manchmal ist es auch so, dass eine Generation unter den Folgen der Sünde der Väter zu leiden hat, obwohl sie sich eigentlich schon davon distanziert hat. Nehmt als Beispiel den Daniel. Der Daniel wird wegen der Sünde seiner Vorväter nach Babylonien verschleppt. Daniel selber wird als jemand geschildert, der mit Gott gelebt hat. Sei es drum, er muss die Folgen mit auslöffeln und er stellt sich drunter. Er dient Gott in der Fremde und jammert nicht. Bemerkenswert ist dann die Aussage in Vers 6, da ist die Rede von denen, die Gott lieben und seine Gebote halten. Gott wird an Tausenden von ihnen Liebe und Treue erweisen. Wahrscheinlich ist hier eine große Zahl gemeint, nicht 1000 Generationen, sondern Tausende und Abertausende. Gott kündigt hier an, dass er der Gott eines großen Volkes sein wird. Tausende, wir würden heute sagen Millionen von Menschen, die ihm vertrauen, die ihn lieben, die erfreuen sich seiner Gnade. Gott hat seine Freude daran, sie mit seinem Segen zu überschütten. Ja, vielleicht hier auch ein Übertrag vom zweiten Gebot ins Neue Testament. Hier eine Aufforderung von Paulus aus 1. Korinther 10. Lasst euch, von Vers 14 an, lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was Christus für uns bewirkt hat? Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? Bemerkenswert hier auch wieder wie Paulus von Christus her das zweite Gebot auf uns anwendet. Also Gott in 2. Mose 20 beschreibt seinen Eifer, den er hat. Seinen Eifer, mit der er um die ungeteilte Hingabe seines Volkes zu ihm wacht. Und Christus macht es ganz ähnlich. Paulus spricht hier über das Abendmahl und macht deutlich, liebe Geschwister in Korinth, ihr könnt nicht am Bekenntnis zu Christus festhalten und gleichzeitig Götzen verehren. Nee, ihr könnt nicht am Sonntagvormittag am Abendmahl teilnehmen, während ihr am Samstagabend vorher bei einer Götzenfeier dabei gewesen seid. Sind wir etwas stärker als er? So die Frage. Ne? So nach dem Motto, glaubst du, wenn Christus sich entschieden hat, dich zu richten, dass du irgendeine Chance hättest, seinem Gericht zu entkommen? Also mir kommt es hier darauf an, Paulus redet hier von Christus, als wäre er Gott, als hätte er Gottes Würde. Und die hat er. Gott will dein größter Schatz sein. Wenn du Jesus im Glauben umfängst, dann hast du Gott selbst als deinen größten Schatz. Und das wirst du dann nicht zuletzt durch das zum Ausdruck bringen, wie und was du über Gott sagst. Darum geht es im dritten, um letzten Punkt. Gott will, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst in dem, was du sagst. 2. Mose 20, Vers 7, das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Oder auch hier eine etwas wörtliche Übersetzung, eine etwas freiere Übersetzung. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht in einer Weise gebrauchen, die seine Ehre beschmutzt. Denn Jahwe wird niemanden freisprechen, der seinen Namen so gebraucht, dass seine Ehre beschmutzt wird. Wörtlich ist davon die Rede, dass wir Gottes Namen nicht in Verbindung mit Nichtigem verwenden sollen. Mit Nichtigem ist hier alles gemeint, was Gott verunehrt. Und auch dieses Gebot ist ziemlich allgemein aufzufassen. Es geht darum, dass man Gottes Namen im Mund führt, dass man über ihn redet und ihn dabei nicht zu Ehren bringt, sondern ihn in einem schlechten Licht dastehen lässt. Das kann sich darin äußern, dass man ihn lästert, ganz bewusst. Oder dass man seinen Namen gleichgültig gebraucht. Oder dass man seinen Namen in einem Eid verwendet, um eine Lüge zu rechtfertigen. Oder dass man vorgibt, in seinem Namen prophetische Weisungen weiterzugeben, obwohl man sie nicht von Gott empfangen hat. Gottes Name repräsentiert seinen Ruf. Wenn wir etwas über Gott sagen und bezeugen, dann soll dies der Wahrheit entsprechen, die Gott von sich offenbart hat. Wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir vor den Menschen über Gott reden. Es soll der Wahrheit entsprechen. So wird Gott geehrt. Ja, die Rede hier vom Namen Gottes bezieht sich zunächst einmal auf den Namen Jahwe. Du sollst den Namen Jahwes nicht in den Schmutz ziehen. Dieser Name Jahwe im Hebräischen ist ein Wortspiel mit dem Verb für sein, bedeutet wohl so viel wie der Name Ich bin, der ich bin, oder Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich war, ich werde sein, der ich bin. Ist zeitlich nicht so festgelegt. Mit der Deutung seines Namens bringt Gott mehrere Dinge zum Ausdruck, die seine unvergleichliche Herrlichkeit betreffen. Das erste, er ist der ewige Gott. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist er derselbe. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Zweitens, Gott ist unabhängig. Er verdankt seine Existenz keiner außerhalb von ihm stehenden Macht. Gottes Volk soll niemals meinen, dass es Gott etwas geben kann, was er nicht in sich selbst hätte. Er selbst braucht nichts. Er ist reich an allem und er ist die Quelle aller guten Gaben. Alles, was wir sind und haben, kommt von Gott. Dritter Aspekt, Gott ist nicht manipulierbar. Man kann zu ihm nicht in eine Beziehung treten wie zu einem Götzen. Das ist Kennzeichen von Götzendienst, dass sämtliche religiösen Übungen darauf abgestimmt sind, Einfluss auf seinen Gott zu nehmen, ihn zu etwas zu bewegen, wozu er eigentlich keine Lust hat. Ich gestehe, mich kommt immer wieder, es ist so ein völlig törichter Gedanke an, wenn ich für Menschen bete, Gott, erbarme dich ihrer, dass ich manchmal denke, ich glaube, ich bin barmherziger als Gott selbst. Ja, das ist ein törichter Gedanke. Also Gott selber ruft mich dazu auf, im Gebet für andere Menschen einzutreten. Ja, warum denn? Etwa, weil er von sich aus nicht barmherzig gesinnt ist? Nein, weil er von Grund aus keinen Gefallen daran hat, wenn ein Sünder ins Verderben läuft. Und darum gefällt es Gott, wenn ich in dieser Weise zu ihm bete. Ich setze nicht etwas in Gott in Gang, was ihn nicht selber schon antreiben würde. Ja, der Name Gottes besagt, dass er sich in Treue zu sich selbst und seinen Zusagen in der Geschichte seines Volkes als der einzige wahre Gott erweisen wird. Ja, Gott will, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst in dem, was du redest. Ja, wie kannst du dieses Gebot auf dich anwenden? Zum Beispiel, lebst du entsprechend dieses Gebotes, wenn du Gott von Herzen lobst? Nimm zum Beispiel solche Worte wie aus Psalm 104, die Verse 31 bis 35. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen, mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Wenn du sowas gerne betest, wenn du deine Freude daran hast, dass Gott auf diese Weise verherrlicht wird, das ist die Erfüllung des dritten Gebotes. Gott will dein größter Schatz sein. Wenn du solches Lob ihm gegenüber aussprichst, im Glauben, in Liebe zu ihm, dann bist du ganz mit ihm vereint. Ja, wir als solche, die im neuen Bund stehen, wenden die Gebote, die die Grundlage des sinaitischen Bundes bilden, auf uns an. Ne? Die 10 Gebote, ursprünglich geschichtlich, hat Gott dem Volk Israel offenbart, aber wir wenden es auf uns an. Und zwar in Verbindung mit dem, was Gott in Christus offenbart hat. Ein Beispiel. Das erste Gebot gilt für uns, aber in überraschender Weise. Wir erfüllen dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wenn wir unser Leben Jesus Christus als unserem Herrn und Retter anvertrauen. Überraschend, ne? Vom Wortlaut her. Viele jüdische Rabbinen werden sagen, das ist ein Skandal. Ne? Die würden sagen, hier, lies das erste Gebot im Wortlaut. Das verbietet dir, Jesus als Herrn anzubeten. Und wir sagen, ja, guck mal ins Neue Testament, da wird deutlich, wer eigentlich dieser Gott Jahwe ist. Er ist der dreieinige Gott. Er hat einen ewigen Sohn. Und Gott hat verfügt, dass wer ihn ehren will, der muss seinen Sohn ehren, wie er den Vater ehrt. Das ist die Erfüllung des ersten Gebotes. Der Glaube an Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter. Das zweite Gebot wenden wir insbesondere so an, dass wir uns vor falschen Christussen hüten, sogenannten Antichristen. Jesus hat seine Jünger darauf eingestellt, dass es bis zur Wiederkunft eine Zeit geben wird, in der Menschen in seinem Namen auftreten. Sie geben vor, christlichen Glauben zu repräsentieren und sie verbreiten dreiste Lügen über Jesus. Sie machen aus Jesus einen Götzen, wie sie ihn gerne hätten. Auch wir müssen uns dagegen wappnen, nicht unseren eigenen Trugbildern über Jesus Christus hinterherzulaufen. Wir sollen an dem Jesus festhalten, den uns die Apostel in seinem Auftrag bezeugt haben. Das dritte Gebot wenden wir am besten so auf uns an, dass wir hier im Gottesdienst und vor den Leuten Jesus Christus als Retter und Herrn bekennen. Gott hat sich in seinem Sohn in einer alles überragenden Weise offenbart. Wenn wir Jesus bekennen, ehren wir den Vater, der ihn gesandt hat. Durch Jesus hat Gott seine endgültige Herrschaft aufgerichtet, von der der Bund vom Sinai eine Vorschattung gewesen ist. Ja, was glauben wir denn, wenn wir bezeugen, dass Jesus unser Herr und Retter ist? Wir glauben vor allen Dingen, dass Gott seinen lieben Sohn als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Wir bezeugen den Menschen auch, dass Gott diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, auferweckt hat, dass er ihn eingesetzt hat zum Herrn der ganzen Welt und dass wir als seine Zeugen hier auf der Erde sind, um Menschen zur Umkehr zu rufen. Ja, unsere Freiheit besteht darin, liebe Geschwister, mit Freude so zu leben, dass Gott verherrlicht wird. Unsere Anbetung und unser Dienst des ganzen Lebens gilt Gott dem Vater in unserem Herrn Jesus Christus. Solches ist die Erfüllung dieser drei Gebote. Durch Jesus hat Gott dich zum Leben unter seiner gnädigen Herrschaft befreit. Und was den Pulsschlag dieses Lebens ausmacht, das fasst Paulus zum Beispiel in einem Vers wie Kolosser 3, Vers 17 zusammen. Alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Amen.